Hey du, Halli, Hallo und Hallöchen bei Behind the Story. Heute Folge Nummer 35. Ja, und auch heute spreche ich wieder mit einem faszinierenden Gast über dessen Leben, über Höhen, Tiefen, über Business und alles, was man so erlebt. Mit dem Ziel, dass du aus den Entscheidungen meines Gastes vielleicht ein bisschen was lernst und eigene Entscheidungen, ja, irgendwie klüger oder besser oder wie auch immer, Entscheidungen treffen kannst. Ja, heute habe ich wieder einen tollen Gast und zwar Jennifer Pickhahn. Sie ist Unternehmerin, Diplom-Betriebswirtin und, das hat mir die KI verraten, Seriengründerin. Da werde ich speziell nachher nochmal zufragen. Ihr beruflicher Weg bewegt sich so an der Schnittstelle von Immobilie, Kapital und Unternehmensnachfolge und persönlicher Verantwortung. Sie hat sich schon früh intensiv mit wirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandergesetzt. Ihr Fokus lag dabei nicht nur auf Zahlen und Strukturen, sondern auch auf der Frage, wie Vermögen entsteht, wie es erhalten bleibt und wie es sinnvoll weitergegeben werden kann. Diese Perspektive zieht sich so ein bisschen konsequent durch ihren beruflichen Werdegang, wenn man sie googelt oder perplexed oder whatever. Jennifer ist außerdem TÜV-zertifizierte Gutachterin für Immobilienbewertung und Bauschäden, habe ich da erfahren. Und ich weiß aus eigenem Hören, dass sie seit vielen Jahren operativ mit Immobilien, Investoren und unternehmerischen Strukturen zu tun hat. Als Co-Founderin und Senior Managing Partnerin unter anderem beim Legacy Builder Global begleitet sie Unternehmerinnen und Unternehmern bei der Frage der Nachfolge, der Kapitalstruktur und des nachhaltigen Aufbaus von Unternehmen. Parallel dazu ist Jenny Mutter, sie ist Speakerin, sie ist Mentorin und sie ist als Content Creator aktiv. Sie teilt ihre Erfahrungen offen, spricht über Verantwortung, Wachstum und persönliche Entwicklung und hat eine starke Community aufgebaut, die sich eben nicht nur für Investments interessiert, sondern auch für Haltung und Sinn hinter, ich würde sagen, Klammer auf, unserem unternehmerischen Klammer zu handeln. Unsere beiden Wege haben sich gekreuzt bei, die Älteren werden es noch kennen, Clubhouse, dem damaligen Social Audio Pionier. Da gab es nämlich sonntags morgens einen literarischen Club, so einen Buchbesprechungsclub und auch so ein bisschen Business Club. Und den hat sie zusammen mit tollen Menschen, unter anderem Yasemin Yazan, Grüße gehen raus, moderiert. Und ich war wirklich absoluter Stammhörer. Ich glaube, ich habe 90% oder mehr der Sendungen gehört, weil ich zu der Zeit immer im Gym war. Und dann habe ich gedacht, das passt super und es hat auch super gepasst. Zu der Zeit lebte Jennifer in Zypern. Und dann haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren, weil diese Sendung auch eingestellt wurde. Und vor kurzem ist sie mir wieder über den Weg gelaufen. Und danke an den Algorithmus von Meta. Als ich nämlich durch Instagram geswiped bin sozusagen, habe ich einen Videocast gesehen, in dem Jennifer als Gast war und über ihren Lebensweg erzählt hat. Über Höhen, über Tiefen, über Veränderungen, über Business und alles das, was mich hier auch so interessiert. Und dann wusste ich, Jennifer ist meine Frau, ich muss sie unbedingt einladen. Ja, das habe ich dann auch getan und mein Dank geht auch an Jennifer, denn sie war sehr flexibel. Ihr habt sie ja in der letzten Woche erfahren, falls ihr Markus Podcast gehört habt. Wir waren eigentlich eine Woche vorher dran. Leider hat mich dann doch tatsächlich Corona nochmal erwischt. Ja, das gibt's noch. Und wir mussten schieben und die Jennifer war so nett und hat ja den Termin mit mir geschoben und sitzt jetzt im Studio. Und jetzt wird es Zeit, dass ich sie endlich reinhole. Und ich sage herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen, liebe Jennifer Pickhahn.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung, lieber Wolfgang.
Jennifer, wo erreiche ich dich? Und die Frage ist bei dir ja ganz besonders spannend, weil das letzte Mal, als wir Kontakt hatten vor Corona, hast du mir gesagt, ich bin im Moment in England, aber das ist noch nicht so ganz klar und da gibt es noch so Themen und so weiter. Ja, wo bist du gerade und wie geht's dir?
Mir geht's super. Vielen Dank der Nachfrage. Und aktuell bin ich nach wie vor in England und wir befinden uns in der zweiten Visumsrunde sozusagen. Also wir bewerben uns gerade das zweite Mal fürs Visum und ja, war so ein bisschen die Frage, ob wir das von außerhalb oder von innerhalb in England machen. Und ja, wie du siehst, wir sind noch in England. Also, und hoffen bleibt. Wir dürfen auch noch bleiben eine Weile.
Okay, da muss man Visumsrunden drehen, entnehme ich dem.
Ja, also ist ja nicht mehr, okay, ne, ist ja nicht mehr Teil von Europa, dementsprechend dürfen wir uns jetzt per Visum bewerben. Also okay, ja, wenn wir in England bleiben wollen.
cool. Eine Sache, die meine Sendung auszeichnet, ein Fakt, den meine Sendung auszeichnet, ist, dass ich einfach spontan Fragen stelle, die nicht im Skript stehen. Also sorry dafür, liebe Jennifer. Frage, wenn du jetzt, weil du es gerade erwähnt hast, nicht mehr Teil von Europa, merkt man irgendwas von Brexit in der Stimmungslage in England? Das würde mich schon mal interessieren.
Also generell ist die Stimmungslage, ich glaube, egal in welches Land du gehst, relativ 3 bis 4 oder 4 bis 5, möchte ich mal sagen. Die Engländer sind genauso großartig im Beschweren wie die Deutschen auch. Von daher ist es einfach, ja.
Anders.
Ja, genau. Die beschweren sich halt anders. Und natürlich ist es für die Engländer jetzt ein bisschen schwieriger, weil die müssen sich ja auch mit Visum bewerben, wenn sie irgendwo hinreisen. Das heißt, für die ist wesentlich schlimmer als, kriegen es natürlich umgekehrt jetzt nicht so mit. Wobei ich heute witzigerweise jemanden getroffen habe, er ist Engländer, er hat lange Jahre in Dubai gelebt und kam jetzt zurück nach England, in die Heimat, hat aber eine russische Frau und die geht jetzt auch durch den Visumsprozess und er hat es jetzt einfach mal auch da von der anderen Seite nochmal kennengelernt und ist natürlich auch wenig begeistert. Aber
so not amused wahrscheinlich.
Ja, so ist es halt einfach, man gehört mit dazu, wenn man im Ausland leben möchte.
Okay, liebe Jennifer, der Podcast beschäftigt sich ja mit der Lebensgeschichte, mit der persönlichen Heldenreise meines Gastes, also in dem Fall heute von dir. Und ich gehe immer so ein bisschen aus von der, wir nennen das in dem Storytelling oder in der Heldenreise nennen wir das die gewohnte Welt des Mangels. Und die beginnt immer in der Kindheit. Das heißt, meine erste Frage bezieht sich so ein bisschen auf die Phase, sagen wir mal, ab dem Moment, wo man sich selbst bewusst ist. Das beginnt meistens so in der Grundschule. Ja, dass man so sich auch erinnert. Was war die kleine Jenny für ein Kind? Wo ist die aufgewachsen und wie war so die Sozialisierung deiner Familie, Geschwister und so weiter?
Ach, wo fange ich denn da an? Also es fällt mir immer ganz schwer, tatsächlich mich so dran zu erinnern, wie ich mich auch gefühlt habe, ehrlich gesagt. Also fangen wir mal so an. Also ich habe eine jüngere Schwester. Wir sind zwei Kinder in der Familie und wir sind schon immer sehr viel umgezogen. Also ich erinnere mich, dass ich in zwei verschiedenen Kindergärten war, dass ich in zwei verschiedenen Grundschulen war, zwei verschiedenen Grundschulen. Und danach sind wir dann auch relativ schnell wieder umgezogen. Das heißt, bis ich meinen Mann vor 23 Jahren kennengelernt habe, bin ich schon 13 Mal umgezogen gewesen. Und den habe ich mit 20 kennengelernt, dementsprechend.
So, man kann mit 20, 13 Mal umgezogen, das ist, glaube ich, Rekord.
Ja, ja, das ist, das war schon, ja, und da hat es ja auch für mich aufgehört. Also wir sind dann gemeinsam auch noch weiter umgezogen. Und ich finde eigentlich auch, dass die Flexibilität, das ist ein großer Teil, der mich ausmacht. Wobei ich jetzt auch festgestellt habe in England, ich möchte hier gerne bleiben. Mir gefällt es hier wirklich gut und ich möchte nicht nochmal von vorne anfangen. Also tatsächlich habe ich den Punkt erreicht, wo ich sage, ja, jetzt, ich habe jetzt hier nochmal festgestellt, wie schwer es ist, von null anzufangen und alles aufzubauen und das ganze Netzwerk aufzubauen, wenn man wirklich keinen kennt. Und auch beruflich einfach nochmal Fuß zu fassen. Nochmal, selbst wenn alles digitalisiert ist und so weiter. Aber es ist dann trotzdem, das Netzwerk macht schon einiges aus. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie eine Freundin anzurufen und mit ihr Kaffee trinken gehen zu wollen, das sind solche Sachen, die unterschätzt man tatsächlich, dieses Netzwerk, was man sonst hat. Und genau, das ist jetzt so, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen
am ganz großen Nee, Punkt, gar nicht, nee, überhaupt nicht.
Boden, aber tatsächlich, ich war sehr schüchtern und natürlich durch die vielen Umzüge auch viel verunsichert, weil ich ja nie diese Chance hatte, so eine beste Freundin habe ich immer vermisst zum Beispiel. Weil ich durch die Umzüge gab es es einfach nicht. Und damals gab es ja auch noch kein Handy. Ne? Wir waren ja noch ein bisschen anders in der Kommunikation. Das heißt, wenn man weggezogen ist, ist man weggezogen. Und selbst wenn man sich Jahre später nochmal getroffen hat oder ich habe das schon versucht, dann nochmal aufleben zu lassen, die Freundschaften, die ich hatte, das oftmals sind die dann echt in die Brüche gegangen, wenn man sich einfach nicht mehr gesehen hat und aus den Augen ausgesehen hat und irgendwie auch nicht mehr so gepasst.
Glaubst du, dass wenn man so oft umzieht, also ich sag mal so Flexibilität oder auch so ein bisschen Abenteuer vielleicht als Kind eher, heute im Erwachsenenalter dann Flexibilität, dass man sagt, ich kann in dem Land leben oder in dem, ich ziehe von da nach da. Glaubst du, dass das sozusagen im Gegensatz steht zu Verankerung, Verwurzelung? Also dieses, ich bin in einem sozialen Netzwerk drin, ich habe meine Freunde, ist es schwierig für ein Kind oder?
Es kam bei mir relativ spät. Also ich habe meinen besten Freund, der war auch mein Trauzeuge, den habe ich kennengelernt, als ich 17 war. Und wir sind immer noch befreundet. Also ich lege darauf schon sehr großen Wert, auf so langfristige Freunde, sage ich mal. Aber es müssen die Freunde natürlich auch mitmachen. Du siehst auf jeden Fall, wenn du umziehst, wem es wichtig ist, mit dir in Kontakt zu bleiben, weil es einfach nochmal auch für beide Parteien einfach nochmal eine Herausforderung ist und auch ein großer Willen dahinter sein muss, um in Kontakt zu bleiben. Ich habe noch eine sehr, sehr gute Freundin in Deutschland, wir sind auch regelmäßig in Kontakt und ich würde sagen, die Spreu trennt sich vom Weizen in dem Fall. Und ich persönlich lege schon sehr viel Wert darauf, dass Wurzeln und das ganze soziale Umfeld, was mir wichtig ist und von den Leuten, wo ich auch merke, okay, da kommt auch was zurück, dass das bestehen bleibt. Da lege ich mich auch wirklich ins Zeug. Was man aber sehr, sehr schnell sieht, was man, glaube ich, nicht so schnell sieht, wenn man, ich sage jetzt mal, jahrzehntelang an einem Ort ist, von wem kommt denn tatsächlich auch was zurück im gleichen Maße? Weil oftmals gibt es immer eine Person, die das so forciert, dass man sich trifft und die dann halt immer, ne, so die Gruppe zusammenhält. Und die Person war ich auch immer und kaum war ich weg, war das dann einfach nicht mehr der Fall. Und irgendwann habe ich aufgehört, hinterher zu rennen und dann verdünnt sich das auch ganz schnell.
Habt ihr Moderatoren damals wie hieß eigentlich die Sendung, weißt du?
Clubhouse und der Deep Talk Club waren wir.
Der Deep Talk Club, genau.
Und wir waren täglich sogar online, ne?
Ihr wart am Anfang täglich, genau, ja.
Fast 1,5 Jahre sogar, ja.
Ja, krass. Und die Jasmin hat ja dann...
Und die hat dann noch weitergemacht, ja.
Eine unfassbare Zahl am Ende erreicht. Ich weiß es gar nicht mehr, 600 Sendungen oder 800
ja.
Oder noch mehr. Ja, so. Habt ihr noch Kontakt miteinander?
Ja, sporadisch.
Okay. Jetzt sind wir ein bisschen von der Grundschule abgekommen. Das macht aber gar nichts. Ich habe dir im Vorgespräch gesagt und unsere Hörer wissen das auch. Wir springen in den Themen, wenn es passt. Und das ist auch überhaupt gar kein Problem. Trotzdem würde ich gerne nochmal auf diese Grundschulzeit zurück. Gerade wenn du in zwei Grundschulen auch warst. Wie würdest du dich selbst da charakterisieren? Was warst du für eine Grundschülerin?
Ich weiß noch, dass ich in der ersten Grundschule, ich bin sehr, sehr gerne zur Schule gegangen. Wir hatten auch eine super Lehrerin. Also wahrscheinlich kann sich jeder noch an den Namen der ersten Grundschullehrerin erinnern. Meine hieß Frau Pretzler. Und der erste Tag war super, weil ich habe bei der Einschulung ein lila Kleid getragen. Sie hatte genau das gleiche Kleid an dem Tag. Und natürlich ist sie meine absolute Lieblingslehrerin. Die hatte ich 2 Jahre lang. Und da hat es mir auch wirklich Spaß gemacht. Die zweite Lehrerin, den Namen möchte ich jetzt nicht sagen. Die war nicht so der Knaller. Den Namen kenne ich aber auch noch. Da habe ich auch meine erste Strafarbeit bekommen, weil sie der Meinung war, ich habe mich nicht entsprechend verhalten. Und da hat es mir dann auch nicht mehr Spaß gemacht. Also bei mir hat sehr viel davon war sehr viel davon abhängig, wer die Autoritätsperson war. Und ich muss auch sagen, ich komme aus einem strengen Elternhaus, insbesondere mein Vater war sehr streng und ich musste viel, viel am Nachmittag lernen und arbeiten. Und er hat großen Wert auf Schönschreiben gelegt und ich habe, und wir hatten leider Gottes auch einen Kopierer zu der Zeit, war ja damals noch nicht so üblich, ne, dass man einen Kopierer im Haus hatte. Wir hatten
ich ahne, wo das hingeht, ja. Du hattest
wir
genug Übungsblätter.
Wir hatten 100 Seiten ausgedruckt und ich musste 100 Seiten L's und E's üben, dass die schön gleichmäßig sind, weil wir Schreibschrift gelernt hatten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das heute irgendwie noch jemandem was glückt. Auf jeden Fall musste ich viel schreiben und viel üben. Und ich habe gar nicht so erfahren, ob es mir Spaß macht oder nicht, weil mir die Disziplin gleich ziemlich von Anfang an ziemlich schnell übergestülpt wurde. Ich kann dir gar nicht sagen, ob was ich wirklich empfunden habe. Ich weiß, dass ich es nicht cool fand am Nachmittag.
Oder es war halt einfach wahrscheinlich auch normal für dich. Ne?
Also. Ja, also ich hatte auch gar keine andere Wahl. Ne? Also Ich war willenlos in dem Punkt. Also ich hatte einen Willen, aber der wurde nicht gehört.
Der wurde nicht gehört. Also da war der Leader, dein Vater war ganz klar da im Lied sozusagen und hat dann vorgegeben, wie der Takt ist. Magst du was sagen? Musst du aber nicht. Aber magst du was sagen zur sozusagen beruflichen Orientierung deiner Eltern? Ich frage an der Stelle immer danach, es geht mir darum, hattest du schon sozusagen eine Orientierung in Richtung Selbstständigkeit? Oder waren die angestellt tätig? Oder was haben die gemacht?
Witzigerweise kann ich dir das im Grundschulalter nicht beantworten. Meine Mutter war zu Hause und ich hatte mal meine Mutter gefragt, was mein Vater zu der Zeit gemacht hat. Ich habe darauf keine Antwort erhalten. Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Also ich weiß.
Geheimdienst, ganz klar.
Wahrscheinlich. Ich glaube, es ist an der Stelle auch besser, wenn ich nicht weiter nachbohre. Das kam mir irgendwann mal, dass ich in einem gewissen Zeitraum, als ich in der Grundschule war, ich weiß, dass er geschäftlich verreist ist. Ich weiß aber nicht, was er gemacht hat. Mhm. Beide waren in der Werbung, also sind sehr kreativ im grafischen Bereich. Und tatsächlich war mein Vater auch selbstständig. Viele Jahre. Zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht. Aber er war selbstständig und meine Mutter, die war auch selbstständig später irgendwann. Hat aber immer schon mehr in Richtung Angestelltenwesen tendiert. Also eher die sichere Selbstständigkeit, sage ich mal.
Die sichere Sache. Aber du hast sozusagen beide Perspektiven bekommen. Also hattest schon auch selbstständige Eltern, beruflich selbstständige Eltern und beruflich auch angestellte Eltern. Ist ja mal spannend zu wissen für deinen späteren Werdegang sozusagen. Gut, die Grundschule hast du dann irgendwann mit der etwas dooferen Lehrerin, aber trotzdem überstanden.
Nee, da musste ich ja nochmal wechseln, Gott sei Dank. Die hatte ich gar nicht so lange. Da bin ich nochmal umgezogen und dann bin ich in eine andere Schule gekommen, aber die Lehrerin, an den Namen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also die war so prägend.
Aber irgendwann war die Grundschule zu Ende und dann ging es in eine weiterführende Schule. Und
genau, aufs Gymnasium.
Wie war die Zeit so? Wie hast du das in Erinnerung?
Die erste Zeit sehr gut, weil ich muss dazu sagen, ich habe in Baden-Württemberg meine Schullaufbahn angefangen, bin nach Hessen, bin da auch aufs Gymnasium und von Hessen bin ich dann in der 7. Klasse nach Bayern gezogen. Es wird nicht vielen was sagen, aber von Hessen nach Bayern zu ziehen, notentechnisch ist der Super-GAU. Also wenn man in Hessen 1 bis 3 hat, hat man in Bayern 4 bis 6. Anoten. Per se. Und leider Gottes ist das auch mir passiert. Ich war relativ gut in der Schule. Ich habe auch mit Französisch angefangen. Das heißt, ich war in der Klasse, die sowieso so einen Extra-Status hatte, weil alle anderen haben Englisch oder Latein begonnen und wir waren die einzige Klasse, die mit Französisch begonnen hatte. Und ich mochte die Klassengemeinschaft total gerne. Habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und dann musste ich, wie gesagt, wegziehen. Und das waren schon, also die 450 Kilometer, die waren schon heftig. Und dadurch hat sie natürlich in der 7. Klasse, kann man sich vorstellen. Das ist nicht ganz lustig.
Das ist ja eine Phase, die generell für junge Menschen schwierig ist, so 7., 8., 9. Klasse.
Ja. Ich wurde dann auch in der 9. Klasse wurde ich dann auch gehänselt. Und also es war wirklich schlimm. Und natürlich, da fing es dann an, mit der Mode sich auszudrücken. Die Mode war ganz anders in den Bundesländern. Und ich kannte das auch gar nicht, dass man da so aufgezogen wird, weil das einfach in dem Bereich, wo wir waren, gar nicht so war. Aber irgendwie hat meine Mode nicht da reingepasst in der 9. Klasse. Ich war, und ich war sehr, sehr schüchtern dann, weil ich einfach von Anfang an mich nicht wohlgefühlt habe. Ich habe die Lehrer nicht verstanden. Meine Mutter, die hat gesagt, kein Problem, die sprechen Hochdeutsch, die müssen Hochdeutsch sprechen. Sagt es meinen bayerischen Lehrern. Die haben davon noch nichts gehört. Wir hatten zum Beispiel, ich weiß noch, dass es in Bayern gibt's Exen, das heißt unangekündigte Tests. Ich kannte nur Klassenarbeiten, die angekündigt waren, und zwar lange im Voraus. Da hatte ich dann auch meine erste Sex relativ schnell. Im Bereich Mathe, binomische Formeln. Ich hatte noch nie was mit Algebra zu tun. Ich wusste gar nicht, dass man mit Buchstaben überhaupt rechnen kann. Ich saß vor dem Blatt und habe gesagt, ich weiß gar nicht, was das ist. Naja, ich bin dann auch eine Klasse zurückgekommen, leider Gottes. Und die hatten auch alle nicht mit Französisch angefangen, sondern alle mit Englisch dementsprechend. Und ich kam in eine katholische Klasse und ich war evangelisch. Ich bin jetzt aus der Kirche ausgetreten. es war alles ein Riesen-Hickhack. Also meine Mutter hat dann gekämpft, dass ich in der Klasse bleiben kann. Und das habe ich auch getan, habe dann katholischen Religionsunterricht gehabt, als ob das irgendwie einen Unterschied macht. Es war wirklich ein Riesen-Hickhack. Ja, also ich würde sagen, die Schullaufbahn, ich erinnere mich nicht gerne an die Schullaufbahn zurück.
Okay, Frage, die für mich da schon echt eine gute Position hat jetzt ist, du warst dann, sagen wir mal, 14, 15, würde ich jetzt mal schätzen, oder so um den Dreh?
Ja, oder
13, 14, ja. 15, sowas in dem Dreh. Wie geht man als junger Mensch, der keine besondere soziale Verankerung hat, also haben wir ja gesagt, und zwar durch die Umzüge und so weiter. Mhm. Wie geht man mit so einer Krise dann um? Also ist dann die Familie der Bezugspunkt oder hast du das introvertiert gemacht oder hast du es gar nicht gemacht und alles sozusagen einfach geschluckt? Oder wie hast du das am Ende überstanden? Weil das, du lachst jetzt, aber ich glaube, man kann nachvollziehen, das war sicherlich eine sehr, sehr schlechte Situation für dich in dem Moment. Eine schwierige Situation vielleicht besser, ja.
Das war's und ich bin auch ziemlich abgerutscht. Also meine Eltern hatten dafür kein Verständnis. Mit meiner Schwester hatte ich in der Regel auch nicht wirklich einen guten Draht. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Selbst heute, wir reden zwar miteinander, aber ich muss schon sagen, dass die Ansichten aufs Leben sehr, sehr unterschiedlich sind. Das heißt, wir verstehen das, was wir hören. Nachvollziehen kann man es in der Regel nicht so gut. Heute ist die Toleranz und der Respekt ein bisschen größer als früher. Aber ja, tatsächlich, ich glaube, ich hab das viel mit mir alleine ausgemacht. Und wenn ich dann Freunde hatte, die wirklich dann eng waren, mit denen habe ich auch viel geredet. Ich habe schon immer viel darüber geredet und versucht, das durch das Reden zu verarbeiten. Wenn jemand da war, dem ich vertraut habe und dem ich das auch, mit dem ich das auch teilen konnte.
Ja. Okay. Gut, meine Liebe, wir machen an der Stelle einen Break. Wir sind jetzt irgendwie, was bist du denn, konfirmiert? Kommunion? Wie ging das dann
dabei? Konfirmation war das, ja.
Konfirmation, das gibt's dann schon. Obwohl es ein anderer Kulturkreis ist für die Bayern sozusagen.
Ja. Die haben auch evangelische Kirchen.
Okay.
Wurde konfirmiert, ja.
Ja, alles klar. Na, war eher Spaß
gemeint. Aber ich glaube. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß auch, dass ich noch in Hessen in den Konfirmationsunterricht gegangen bin. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dann tatsächlich letztendlich
konnte. Okay, also 14, das war so die Zeit dann wahrscheinlich.
Ja,
genau. Es spielt auch keine so wichtige Rolle. Wir machen an der Stelle mal einen Break. Jetzt, wir haben sozusagen mal die gewohnte Welt des Mangels war bei dir eigentlich gar keine gewohnte Welt des Mangels, wenn man ehrlich ist. Das war schon ständige Herausforderung, das war auch schon Aufbruch und Heldenreise. Also das heißt, deine Lebensgeschichte ist eigentlich eine sehr untypische Heldenreise, aber sehr, sehr spannend, ja. Weil ehrlicherweise die Gäste und die meisten Viten sind ja dann so gestrickt, dass man erstmal ein Elternhaus hat, man ist sehr lange an dem einen Ort, man geht in die Grundschule, lernt Freunde kennen, mit denen viele Menschen, die ich hier als Gäste begrüßen durfte, dann heute noch auch Beziehungen haben, so wie du auch teilweise noch zu Menschen hast. Aber es ist dann doch eine andere Situation, wenn einer permanent an einem Platz ist. Und dann entsteht halt oft dieser Mangel in dem Alter, über das wir gerade reden, dass die dann sagen, boah, alles so langweilig hier, so boring, ja, und lame, oder wie die Kids heute sagen, ich will hier raus, ich will in die Großstadt und so. Und bei dir war ja schon permanenter Wandel, Kennzeichen dieser ersten frühen Phase. Finde ich total spannend, auch wenn wir später zu deinem weiteren Leben kommen. Wir machen jetzt einen kurzen Break, weil es gibt die berühmt-berüchtigte Schnellfrage. Runde. Okay. Und die wenigsten Menschen aus unserem Podcast-Zuhörerkreis werden dich ja persönlich kennen. Also vielleicht gibt es ein paar. Ich hoffe, du teilst das später und sie hören das auch an. Aber trotzdem habe ich so ein paar Fragen rausgeprägt oder Fragen entwickelt, um mal zu schauen, was ist Jennifer eigentlich für ein Mensch? Und ich würde sagen, wir starten da einfach mal rein. Schnellfragerunde bedeutet nur, dass du, kannst dir so viel Zeit nehmen, wie du möchtest für die Antwort, aber es sind halt relativ knackige Fragen so hintereinander. Erste Frage, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Du lebst in England. Das ist richtig, ne?
Ja, das ist korrekt.
Du hast vorher in Zypern gelebt, ist so richtig, ne?
Das ist auch korrekt.
Möchtest du über die Antwort nochmal nachdenken? Nee, okay, alles klar. Also ich sehe schon evangelische Jugendliche in Bayern, Kaffeetränker in England, also so diese, ich sag mal, so eine leichte Rebellion wohnt dir innen, deiner Vita.
Stimmt.
Okay, Spaß. Welche App benutzt du am meisten?
WhatsApp.
Okay. Damit bist du absolut Mainstream, aber ich bin auch froh, weil ich glaube, die letzten drei Gäste hatten was anderes und tatsächlich Aber die Mehrheit nutzt WhatsApp, weil so viele Gruppen und Vernetzen und so weiter. Und übrigens wollte ich eben noch sagen, fällt mir jetzt wieder ein, dieses, ich bin mit meinen Freunden verwurzelt und diese ganze Thematik, ich habe auch langjährige Freundschaften und Beziehungen, Menschen, denen ich vertraue, das ist natürlich mit dem Digitalen dann einfacher geworden. Das ist für Menschen wie dich oder auch mich, also ich habe auch sehr viele internationale Freunde, natürlich super, ja, weil du kannst einfach WhatsApp schicken, ob die nach Kolumbien geht oder nach Botswana oder sonst wohin, eigentlich völlig wurscht, ne? Oder um die Ecke. Das ist schon eine tolle Geschichte. Also unsere Props da an die Digitalisierung. Hast du ein Lieblingsessen?
Pizza.
Pizza. Auch wieder typisch Englisch?
Ja, natürlich.
Ich war übrigens letztes Jahr zum ersten Mal in Zypern. Mhm. Und da habe ich eine fantastische Pizza gegessen in Paphos am Hafen. Okay. Aber das nur mal so nebenbei. Jetzt warst du ja, du hast in Zypern gelebt, da kommen wir gleich noch drauf. Und lebst jetzt gerade in England, hast in Deutschland gelebt. Waren noch andere Stationen vermutlich dazwischen. Gibt es ein Land, das dich besonders in irgendeiner Form geprägt hat oder inspiriert?
Würde ich jetzt nicht sagen.
Mhm. Okay.
Ist auch fällt mir nichts ein.
Nee. Ist auch eine gute Antwort. Ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gefragt, als wir das erste Mal Kontakt hatten, nachdem ich dich in diesem Videocast gesehen hatte und ich dich einfach angeschrieben habe, habe ich gedacht, wieso zieht jemand von Zypern nach England? Das war so meine erste Assoziation. Weil es kühler ist, genau. Genau das war die Frage, die ich nicht verstanden habe irgendwie. Nee,
hatte geschäftliche Gründe.
Okay.
Hatte geschäftliche Gründe.
Okay, weil Zypern ist ja wettermäßig ein Traum. Ja, ich habe da auch ein paar Bekannte. Ich habe ja auch damals auch einen Bekannten besucht, den Jörg Scholler. Der war auch schon Gast in meiner Sendung. Grüße gehen raus an dich, mein Lieber, wenn du das hörst. Und ich sehe jeden Tag seine Stories. Und heute Morgen ist er wieder bei 22 Grad durch Paphos gelaufen im T-Shirt. Ja, und da bin ich schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ich gucke aus dem Fenster und es schneit gerade. Gut, anderes Thema. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Käse.
Okay, warum?
Ich liebe Käse. Ich glaube, es war besser in Frankreich. In Frankreich habe ich auch gelebt. Käse war super.
Okay.
Die Käseauswahl ist legendär.
Okay. Bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteherin.
Mhm. Schon immer gewesen oder familiär begründet oder steckt das in deiner DNA?
Das weiß ich jetzt nicht, ob das mein Biorhythmus ist. Er wurde mir auf jeden Fall früh antrainiert, sagen wir es mal so.
Mhm. Der Vater aber mit der Disziplin.
So ist es.
Ah, okay. Wenn du Entscheidungen triffst, was überwiegt bei dir? Struktur oder Intuition?
Das hat sich gewandelt. Ich bin ein sehr kopflastiger Mensch, aber ich lerne mehr und mehr auf meine Intuition zu hören.
Mhm. Okay.
Es ist nach wie vor eine Pro- und Kontraliste und teilweise eine lange Entscheidung. Aber es muss dann irgendwie beides zusammenpassen. Teilweise, würde ich sagen.
Ja, wenn ich dir das zurückgeben darf, das war damals auch, also, und ohne dass ich dich je gesehen hatte oder wir gesprochen haben, ich habe euch ja alle in diesem Club bei Clubhouse ja immer nur im Ohr gehabt. Aber wenn ich dich hätte charakterisieren müssen, das waren ja eine ganze Gruppe von Menschen, waren ja teilweise 4 Moderatoren, ja, wechselnde auch, 4, 5, ja. Genauso hätte ich dich auch klassifiziert, dass du jemand bist, der eine sehr, sehr strukturierte Basis hat, also weiß, wie man strukturiert, aber auch so ein bisschen auf dem Weg zur Intuition ist. Also das wäre auch so mein Eindruck gewesen. Noch strukturierter war eigentlich nur die Jasmin, glaube ich. Also die war ja unfassbar strukturiert,
ja,
gut
Mona
vorbereitet.
Auch. Die Mona auch organisiert. Und der Jan Marc sowieso, der ist Ingenieur. Also
ja. Okay. Mona und Jan Marc waren trotzdem Menschen, die so ein bisschen, wo ich dachte, so auch in der Moderation, so ein bisschen intuitiver waren. Und bei dir und bei Jasmin habe ich immer bewundert, wie strukturiert und genau. Und wenn du gesagt hast, ja, das und das und das, dann war das halt auch so, ne? Also da konnte man sich echt gut drauf verlassen. Okay. Gibt's ein Buch oder einen Film, der das dich besonders inspiriert oder geprägt hat?
Wahrscheinlich für viele wie Rich Dad Poor Dad, das war das Buch, was mich zur Unternehmerin gemacht hat. Das war das ausschlaggebende Buch.
Okay. Gibt's einen Satz, der dich im unternehmerischen Kontext, in Führungsposition oder generell in deiner Arbeit begleitet, den du dir ab und zu mal sagst, weil du sagst, der hilft mir irgendwie weiter?
Oh, es sind mehrere Sachen, die mehrere Punkte, die mich immer, also themenabhängig, immer mal wieder sagen. Also eins ist oft, gerade wenn es um Investment geht, im Einkauf liegt der Gewinn. Mhm. Und Leadership ist kein Titel.
Okay. Ja, würde ich beides unterschreiben. Du hast die Chance. Ich habe in diesem Podcast als Host die Zauberkraft. Ich kann dir einen Wunsch erfüllen. Und zwar darfst du dir eine Person aussuchen, mit der du 24 Stunden exklusiv verbringen kannst, alleine. Egal, ob sie vor 500 Jahren gelebt hat oder aktuell lebt. Gibt es irgendeine Person, von der du sagst, boah, ey, ein Tag mit diesem Menschen, das wär's.
Wer mir jetzt spontan in den Sinn kommt, kann aber auch sein, dass es deswegen ist, weil ich gerade auf dem Webinar war, ist Tony Robbins. Das hat mich schon sehr fasziniert. Und die Energie, die finde ich...
Du warst online bei Unleash?
Bitte?
Jetzt, warst du jetzt gerade bei Unleash online?
Das war vor, ich glaube, 2 Wochen hat er so ein Webinar gemacht über 3 Abende hinweg. Also bei uns waren es Abende.
Ja, genau, das war das aber. Ja. Das hieß Unleash, ja. Und,
Unleash, ja.
Ja, genau. Und Unleash the Power Within ist eine Veranstaltung, die findet immer jetzt zum 4. Mal in Köln statt, 3 Tage im September, da bin ich auch wieder. Ich war 2-mal dort. Im letzten Jahr hatte ich ein gesundheitliches Thema, meine Zuhörer wissen das, da wurde ich an den Augen operiert, da musste ich das kurzfristig schieben. Aber ich bin in diesem Anfang diesen September auch wieder da und werde 3 Tage Tony Robbins live genießen und das ist sehr inspirierend. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen und tatsächlich immer mehr Leute sagen das auch in meinem Podcast. Also auch im letzten war das auch die Person, die man gerne mal treffen würde. Okay, letzte Frage. Übrigens, die Frage nach der Person ist immer sehr unvorbereitet. Die steht nicht in deinem Briefing, weil ich genau das möchte. Ich möchte, dass die Leute da spontan antworten. Nicht, dass du dich wunderst. Letzte Frage. Was hast du dir zuletzt selbst geschenkt?
Ich kann... eine Yogamatte.
Eine Yogamatte, okay. Eine Yogamatte. Dann lassen wir das mal so stehen. Die Frage, warum, ist klar, weil du Yoga machst und es gern bequem hast und so weiter.
Alles
klar.
Weil ich mit Yoga angefangen habe, ja.
Reklame. Meine Lieben, mal so richtig Butter bei den Fischen. Wirst du auch des Öfteren von E-Mails und Projektchaos so richtig überrollt, dass bei dir die Hütte brennt? Dann schnapp dir bitte mal Bitrix24, denn die können dir echt den Hintern retten. Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte ist das CRM. Alle Mails und das ganze Social-Media-Geraffel fließt direkt in Leads und Deals ein, ohne dass man erst 5 Unterordner anlegen müsste. Von Chats über Task bis zu HR hast du mit über 35 Tools eigentlich alles auf dem Schirm, was so anfallen kann. E-Mails landen da, wo sie hingehören und die KI fummelt dir die KPIs und Aufgaben so schlau zusammen, dass du nicht lange rumsuchen musst. Am Ende hast du einfach einen smoothen Workflow, der echt den Unterschied macht. Neugierig? Dann schau bitte mal unter bitrix24.de/testen rein und probier es kostenlos aus.
Reklame Ende.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, erstmal danke für die Schnellfragerunde. Ich habe notiert, dass du Käse magst und Pizza und ja, dass Tony Robbins die Person wäre, mit der du mal 24 Stunden verbringen würdest. Kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt sind wir wieder zurück in deinem, sagen wir mal, 15., 16. Lebensjahr, sowas. Du bist jetzt in Bayern halbwegs sozialisiert angekommen irgendwie. Und du hast gesagt, es ist so eine rebellische Phase irgendwie. Du bist, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie du es formuliert hast.
Abgerutscht,
genau, abgerutscht. Magst du es nochmal kurz beschreiben und wie war das Gefühl so dann?
Naja, also ich habe mich irgendwie nicht gefunden, ne? Also das war irgendwie, ich habe mich gesucht und nicht gefunden. Ich habe Freunde gesucht und oberflächlich hatte man natürlich Freunde, aber irgendwie das hat, dadurch, dass die ja alle sich schon seit der Grund, gerade in Bayern, die kennen sich ja alle seit der Grundschule. Ich meine, ich bin auf dem Land 22 München, das ist auf dem Land, ja. Das heißt, die kannten sich vom Kindergarten und sind dann gemeinsam in die Schule gegangen. Und es war wirklich schwer, da irgendwie Anschluss zu finden. Allerdings habe ich auch Leichtathletik gemacht zu der Zeit. Auch eine Entscheidung, die quasi mein Vater für mich getroffen hatte. Also ich war in einem Leichtathletikverein. War auch relativ gut. Dementsprechend habe ich da auch natürlich in der Schule ja, Aufmerksamkeit bekommen, sagen wir es mal so. Also ich bin auch für die Schule angetreten. Aber es war einfach, sagen wir es mal so, also ich durfte mich immer an anderen orientieren, die besser sind, wenn es reingepasst hat in die disziplinarischen Maßnahmen meiner Eltern. Wenn es um den Spaß ging, durfte ich mich daran nicht orientieren. Also ich durfte alles machen quasi, was für mein Leben gut war, wenn die aber zum Beispiel zu Partys gegangen sind oder so, das durfte ich dann nicht. Also diesen Ausgleich, den hatte ich nicht, sondern ich hatte immer den Fokus auf den Erfolg und war da, das war alles sehr, sehr strikt. So erinnere ich mich zumindest. Ja, das war bestimmt auch, also natürlich waren es auch teilweise gute Zeiten, wobei das dann relativ, ja, ging dann relativ irgendwie in die andere Richtung. Ich habe das dann nicht mehr als sehr gut empfunden. Ich war auch teilweise sehr, sehr unglücklich. Hatte dann auch die falschen Freunde und bin dann auch tatsächlich, bin öfters dann sitzen geblieben. Also ich habe viel gelernt und bin trotzdem sitzen geblieben, weil nichts mehr hängen geblieben ist. Also weil einfach, ja, und je mehr ich dann sitzen geblieben bin und schlechte Noten geschrieben habe, desto sauber ist mein Vater geworden. Und
es war so ein bisschen eine Abwärtsspirale, dann hört sich das an. Ne?
Genau, und ich bin, als ich ungefähr 16, 17 war, jeden Tag verheult in die Schule gegangen, weil ich schon vor der Schule meinen Anschluss bekommen habe. dass ich einfach schlecht bin mit allem, was ich tue und dass ich einfach nichts richtig machen konnte.
Wie hat sich deine Mutter da in der Situation verhalten?
Meine Mutter, die war zu dem Zeitpunkt viel arbeiten, mein Vater war mehr zu Hause, hat leider auch ein bisschen die Augen davor verschlossen, hat auf mich nicht gehört, sondern eher ihr Mann geglaubt als ihren Kindern. Ich bin zu dem Zeitpunkt nicht wirklich an sie rangekommen. Ist ein Riesenthema auch bei uns und schwierig, weil sie war nicht greifbar. Also wir haben dann aber auch im Nachhinein festgestellt, also mein Vater hat uns verboten, sie anzurufen auf der Arbeit. Davon wusste sie aber nichts. Also er hat wirklich versucht, einen Keil dazwischen zu treiben. Und ich habe mit meiner Mutter, seit ich 15 war, habe ich sie gebeten, sich von meinem Vater scheiden zu lassen. Also 5 Jahre später hat es dann auch geklappt. Hat eine Weile gedauert, ja.
Das hört sich ja schon nach einer wirklich schweren Zeit an. Wie kommt man als junger Mensch da durch, gerade noch in der Situation, wenn man jetzt, ja, ich will es jetzt nicht ständig reflektieren, aber trotzdem noch mal erwähnen, weil es ja vor der Schnellfragerunde war, wenn man jetzt nicht diese Verwurzelung hat in so einem Ort, in dem man sein ganzes Leben verbracht hat und zur besten Freundin geht und heult sich aus, das hattest du ja nicht. Wie übersteht man so eine Phase dann?
Ich kann ja nicht sagen, wie ich die überstanden habe irgendwie. Jeden Tag, glaube ich, irgendwie. Also es war scheinbar schon immer in mir so ein kleiner Kämpfer drin, also irgendwie habe ich das ja auch gemeistert. Ich hatte es auch schon beim Clubhouse erwähnt. Es gab auch, steht auch in dem Buch drin, was wir zusammen verfasst haben, die ganzen Moderatoren. Es gab den Zeitpunkt auch, wo ich in der Schule sitzen geblieben bin und dadurch auch von der Schule geflogen bin. Das heißt, das Abi nicht machen konnte. Ich wollte aber, zu dem Zeitpunkt wollte ich Sportmanagement studieren und es ging damals nur als Uni-Abschluss. Also mit einem richtigen Abitur in Anführungszeichen, nicht mit einem Fachabitur und du musstest an die Uni gehen. Das war dann leider nicht mehr möglich und ich habe dann mich heimlich bei der Fachoberschule angemeldet für das Fachabitur und meine Eltern haben mir gedroht, mich rauszuschmeißen, wenn ich keine Ausbildung mache, weil sie die Nase voll hatten von meinen schlechten Noten. Und ich habe das heimlich gemacht, bin auf die Warteliste gekommen, ich wurde dann auch angenommen und habe mich entschieden, ich versuche mein Glück. Klingt jetzt leichter als getan, das war natürlich eine schwerwiegende Entscheidung, sich dazu zu entscheiden, wenn man rausgeschmissen wird, ob man dann wirklich die Schule weitermacht. Aber ich bin ab dem Zeitpunkt bin ich wesentlich mehr für mich eingestanden. Ich habe auch irgendwann den Sport sein lassen, weil ich mich zwischen Freunden und Sport entscheiden musste. Habe mich dann für Freunde entschieden. Also heute weiß man, okay, das war die Freundschaften bestehen so nicht mehr. Aber ich habe gemerkt, ich habe einfach keine Freizeit mehr. Und ich mache was ich nicht mag, wo ich nicht 100% gut bin. Was ich auch nicht mir zuliebe mache, sondern mir dazu gedrängt wurde. Und das gab natürlich auch ein mega, das war der Super-GAU für meinen Vater.
Wurde das dann mit dem, wir werfen dich raus, also du musst die Wohnung verlassen, die gemeinsame, wurde das umgesetzt? Ich meine, es ist ja ein Unterschied, es anzukündigen oder es dann auch wirklich durchzuziehen mit einem minderjährigen oder vielleicht gerade volljährigen Kind. Dann.
Ja. Nee, sie haben es nicht durchgezogen. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war ich auch gar nicht mehr so im Fokus, weil meine Schwester dann angefangen hat, Tennis zu spielen. Sie ist dann quasi, mein Vater hat sich dann auf sie gestürzt. Mhm. Und ich glaube, da wurde einfach nur der Fokus verschoben und da konnte man sich dann nicht mehr, also sie haben es nicht übers Herz gebracht, aus welchem Grund auch immer, sie haben mir das nie gesagt, aber ich habe gesagt, ich gehe da hin, ich mache das und ihr könnt mich rausschmeißen.
Es ist aber trotzdem traurig, dass man sozusagen in der Retroperspektive, ich will das nicht bewerten, ich höre ja nur zu, aber dass man sagt, okay, der Fokus war woanders und dann hatte ich ein bisschen mehr Freiheit und ich war dann sozusagen nur noch zweites Interesse, ja. Das ist ja ein furchtbares Gefühl, was man seinen Kindern gibt. Also das sollte man ja generell nicht so machen, finde ich. Und umso stärker für dich, dass du da durchgegangen bist. Und wenn, um diese Phase jetzt mal abzuschließen, die war ja irgendwann dann auch vorbei, würdest du heute rückblickend sagen, einfach mal at all, ja, jetzt gar nicht in speziellen Facetten, emotional, intelligent oder keine Ahnung, sondern generell, hat dich das eher stärker gemacht? Oder würdest du sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, man kann ja nie im Nachhinein das Leben verändern, das ist ja auch gut so, ja, aber ich hätte mir es schon anders gewünscht irgendwie.
Also ich habe mir immer einen Vater gewünscht, der mich, also den ich, also ich habe mir ein anderes Vater-Tochter-Verhältnis gewünscht und natürlich auch, als es ums Thema Heiraten ging und ich meine Freundinnen gesehen habe, die dann heiraten und der Vater sie zum Altar begleitet hat, das hatte ich einfach nicht, weil ich habe dann irgendwann mit meinem Vater auch den Kontakt abgebrochen, er ist auch schon vor langen Jahren gestorben, also vielen Jahren gestorben. Er ist ausgezogen, als ich 20 war irgendwann und ich habe dann auch beschlossen, eben nicht mehr den Kontakt zu halten. Mhm. Ich möchte, also es ist mein Weg, ich glaube, es ist, man kann es sowieso nicht ändern. Ich glaube, es hat mich stark gemacht, es hat mich sehr widerstandsfähig gemacht, allerdings auch nur an der Oberfläche, weil vieles, was darunter kaputt gegangen ist, das habe ich im letzten Jahr erst sozusagen herausgefunden, welche Traumata eigentlich da unten verborgen liegen. Ich habe nie gelernt, irgendwie damit umzugehen oder das zuzulassen. Und das hat mir, ich würde mal sagen, einige Schwierigkeiten im Nachhinein reingepackt, weil natürlich meine ganzen Entscheidungsmuster und so entsprechend waren, die jetzt nicht gerade vorteilhaft waren für mich die letzten Jahre. Jetzt weiß ich, woran es liegt. Jetzt wird es dann auch entsprechend anders. Aber ja. Also ich glaube, ja. Das Kämpferische, das habe ich schon von der Zeit.
Ja, also ich danke dir sehr, dass du da so offen auch drüber sprichst, weil ich finde es wahnsinnig wichtig, dass Menschen auch einfach wissen, generell auch die jetzt da draußen zuhören, ihr Lieben, und die wissen, ich spreche auch über solche Sachen, dass es wichtig ist, solche Dinge aufzuarbeiten. Man ist selbst in der Elternrolle später, man möchte seinem Kind alles geben und man sollte seinem Kind sozusagen die bestmögliche Unterstützung geben und nicht die, die einen selbst vielleicht noch hemmt oder so, ne? Also deswegen finde ich das total super, dass wir darüber reden können so und ich finde es mega wichtig, solche Dinge aufzuarbeiten. Also ja, dafür, wenn du sagst, du hast das angegangen vor einem Jahr oder wann auch immer, ganz egal, das ist auf jeden Fall für dich super, super wichtig, um mit dir selbst im Reinen zu sein dann auch. Ne?
Also tatsächlich hatte ich mich bevor ich geheiratet habe, wir haben 2010 geheiratet, ich glaube, ja, 2010 geheiratet. Wir haben schon so viele.
So viele gut, dass das Frauen auch passiert. Sehr gut.
Wir haben schon so viele Sachen quasi, wo ich das jedes Jahresdatum merken muss. Also, ja. Dementsprechend, ich weiß, dass ich, weil unsere ehemalige Nachbarin, die war nämlich schwer krank und sie hatte auch gesagt, es kommt alles psychosomatisch her und ich dachte, ich möchte das nicht, ich möchte nicht in eine Ehe gehen. Mein Vater war Narzisst, habe ich später erfahren, also zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was ein Narzisst ist, der war cholerisch und Narzisst und einfach, ich würde sagen, ich wurde mental schon sehr, also ich wurde geschlagen, in dem Sinne wurde ich nicht, wobei es nah dran war, aber psychisch wurde ich da schon ziemlich klein gehalten, möchte ich es mal höflich formulieren.
Gewalt muss nicht immer körperlich sein.
So das ist es.
Auch wichtig.
Und da bin ich tatsächlich zu einer Familienberatung gegangen und die hatte zu mir damals gesagt, naja, Sie können ja offen drüber sprechen, scheint alles in Ordnung zu sein. Das habe ich dann auch so angenommen. Nee, ich war mir dessen bewusst, dass ich eine schwierige Kindheit hatte, möchte ich es mal so formulieren, und dass ich so nicht weiterleben möchte und dass ich das auch nicht beeinflussen lassen möchte. Ich wusste nur nicht, wie tief das geht und dass es eigentlich wesentlich mehr Arbeitsbedarf hätte, um drüber wegzukommen und es zu heilen. Das war mir nicht bewusst an dieser Stelle. Ja, das habe ich dann aber über die Zeit hat sich das dann, also ich habe schon sehr, ich bin sehr offen damit umgegangen und habe versucht, das offensiv anzugehen. Ja.
Aber gut, jetzt sagen wir mal, Sportmanagement war es ja dann nicht.
Nee, Betriebswirtschaftslehre ist dann geworden.
Genau, die Frage ist,
wir
wollen ja dann noch in diese Welt von Immobilien, von Unternehmen, von Vermögen, von Consulting. Ehrlich gesagt, kann ich das nicht so richtig greifen. Ich habe dich ja anmoderiert mit dem KI-Text, den ich dir auch vorher gegeben hatte. Und ich kenne dich ja von Clubhouse und habe da so eine Einordnung. Aber so richtig, hundertprozentig weiß ich es noch nicht. Was ich weiß ist, also ich würde sofort unterschreiben, dass du extrem professionell bist in allem, was du tust. Ob du mir jetzt ein Haus verkaufst oder mir erklären kannst, wie ich mein Unternehmen verkaufe oder sonst was, das weiß ich noch nicht so richtig. Aber, und das Wort, darauf möchte ich jetzt hinaus, es gibt ja einen Weg von dem Punkt, an dem wir jetzt sind, der, sagen wir mal, und damit schließe ich es jetzt wirklich auch ab, sehr schwierig war. Du hattest jetzt nicht sozusagen den roten Teppich ausgerollt, bis irgendwann jemand gesagt hat, so mein Kind, hier ist dein Diplom, jetzt geh los mit deinen 5 Millionen, die du geerbt hast und Feuer frei. Ja? Sondern du hattest eher das Gegenteil. So. Und jetzt bist du aber irgendwo in dieser Situation. Wie kam es dann dazu, dass du das geworden bist, wo du heute bist? Also gehen wir einfach noch mal ein bisschen durch.
Also tatsächlich hat mich mein Vater in die Immobilienrichtung geschubst sozusagen. Ich kann gar nicht sagen, was er genau war, ob er Immobilienmakler war oder sich dafür interessiert hat. Auf jeden Fall haben wir viel über Grundstücke gesprochen, die auch beim Vorbeifahren zum Beispiel bewertet oder. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, diese Art und Weise. Als ich dann mein Fachabitur gemacht hatte, habe ich die letzten Sommerferien damit verbracht, dass ich ein Praktikum auf Mallorca bei einem Immobilienmakler gemacht habe. Ein alter Freund von meinem Vater. Und da ist dann auch, tatsächlich hat er mir das alles organisiert. Ich habe es bezahlt, er hat es mir organisiert und er hatte mir auch eine Unterkunft organisiert. Die fand ich grauenvoll. Ich habe dann vor Ort meine Sachen gepackt und habe mir eine neue Unterkunft gesucht, weil ich das sowieso bezahlt habe. Also von daher habe ich mir gedacht, nö, das muss ich jetzt auch nicht, ist ja meine Zeit. Mhm. Und da bin ich dann auch in diese Häuser spaziert, 20 Millionen aufwärts und fand das geil.
Ja, das glaube ich.
Das gefällt mir, das mache ich. Und dann habe ich mein Abitur fertig gemacht. In der Zeit hatte ich dann aber schon meinen jetzigen Mann kennengelernt. Der hat in Mannheim gelebt und das waren ungefähr 465 Kilometer von mir entfernt. Und hat dann gesagt, okay, Studium stand an. Ich wurde in Rosenheim nicht angenommen fürs Studium. Dann bin ich nach Hof in Bayern ganz oben, ist das. Ja. Hat es mir nicht gefallen. Bin dann zurück und bin zu ihm gezogen tatsächlich und an eine Privat-FH in Heidelberg. Und da konnte ich nämlich mein Diplom dann in 3 Jahren machen. Mhm. Habe das dann auch alles mit KfW-Kredit und so alles auf die Reihe gekriegt und auch mit der Unterstützung meiner Schwiegereltern. Bei denen haben wir dann gewohnt, haben eine eigene Wohnung gehabt im Haus und war dafür sehr dankbar. Hab dann quasi mein Diplom in 3 Jahren durchgezogen, so wie es Vorschrift war. Und in der Zeit habe ich aber immer bei Immobilienmaklern Praktikas gemacht. Also ich bin aus einer Generation Praktikas, auch die unbezahlten Praktikas. Ich habe etlich davon gemacht. Ich kenne sowas wie Work-Life-Balance nicht. kannte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ich habe während dem Studium gearbeitet, auf einer Immobilienfirma, in verschiedensten Bereichen. Ich wollte einfach was mit Immobilien machen, hat mich sehr, sehr, sehr begeistert. Und ich habe dann auch Projektentwicklung kennengelernt, bin dann auch mehr und mehr da reingekommen. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, ich würde gerne lernen, wie man Immobilien bewertet. Mhm. Und das wusste ich nämlich nicht. Keiner konnte mir das sagen. Immer hieß es, ja, das kommt mit der Erfahrung. Das kann ja sein, da muss es ja irgendeine Formel geben. Also ich meine, es kann ja nicht sein, dass Leute mit Erfahrung Immobilien bewerten können. Das hat mich wahnsinnig gemacht, dass mir das keiner erzählt hat. Und irgendwann hieß es, man kann auch Gutachter werden, im jüngeren, also es war wohl mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es war wohl mal eine Altersgrenze mit 35. Und ich war noch keine 35. Und dann hieß es, wenn man aber entsprechende Erfahrung im Immobilienbereich hat, kann man es auch vorher machen. Hatte ich, konnte ich nachweisen und ich habe dann die Ausbildung gemacht. Zu der Zeit haben wir in Frankreich gelebt und bin dann Immobiliengutachterin geworden, habe meine Ausbildung gemacht. Und das hat sich dann irgendwie so weiterentwickelt.
Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
Englisch, Französisch, Deutsch natürlich. Ich lerne gerade Spanisch. Und als ich in Zypern war, habe ich angefangen, Türkisch zu lernen. Aber das habe ich schnell wieder gelassen, weil das kriegt meine Zunge nicht hin.
Ihr wart ja auch im Süden, also im griechischen
Teil. Nee, wir waren im nördlichen Teil.
Ah, okay. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, siehst du? Okay. Ja, spannend. Okay, das klingt aber schon so, also das ist diese Phase, wir nennen es Ruf der Veränderung oder man findet dann sozusagen seinen Weg. An der Stelle habe ich immer gern die Frage oder platziere ich gern die Frage und ich habe so ein bisschen schon rausgehört und ich finde es total spannend. Gibt es auf deinem Weg, wenn du heute zurückschaust, irgendwo Mentoren, wo du sagst, oder Menschen, von denen du sagst, die haben mir echt weitergeholfen? Ich fand es total spannend jetzt, dass diese Rolle von deinem Vater und ja, ungesehenerweise ist er dann doch relativ häufig hier, kommt er vor. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass du sagst, okay, ich habe da ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu ihm gehabt generell. Und das war klingt nicht nach toller Vater-Tochter-Beziehung. Trotzdem war er aber auch der sozusagen ein bisschen den Weg dahin geebnet hat. Also war er dann doch auch Mentor an der Stelle. Und ja. A, siehst du das so, dass er dich da beruflich da in den Weg gehebelt hat? Und B, gibt es andere Mentoren, von denen du sagst, die haben mir auf meinem beruflichen Weg sehr geholfen?
Also mein Vater hat es mit Sicherheit gut gemeint und ich habe auch meinen Frieden mit ihm geschlossen. Er war halt so, wie er war. Vieles, was er gesagt hat, war richtig. Leider Gottes hat er selber das nie umgesetzt und war nicht das Role Model, was ich mir gewünscht habe. Sondern es war eher, ich sag's dir, ich muss mich daran nicht halten.
Was er predigen, Wein trinken.
Genau. Ungefähr, ne? Ja. Und es war ein sehr, sehr strikter Umgang, der natürlich auch sehr schmerzhaft war. Deswegen, also ich habe ihn lange, lange Zeit gehasst und irgendwann war er mir dann egal. Und jetzt, ich sage, jetzt habe meinen Frieden mit ihm geschlossen. Ich würde es nicht so weit gehen, dass ich sage, ich habe ihn geliebt. Das fällt mir tatsächlich schwer zu sagen. Aber ich glaube, dass, also er im Grunde hat es wirklich gut gemeint. Er hat einfach nur nie gelernt, wie man Kinder erzieht. Und hat da einen wirklich einen schlechten Job gemacht. Er hat mir auf jeden Fall mal diese Perspektive gezeigt und er hat auch darauf bestanden, dass ich mich irgendwann mal in der 9. Klasse mit meinem Beruf auseinandersetze. Und seitdem habe ich dann auch mein erstes Buch, was ich mir gekauft habe, war über Immobilienauktionen. Und seitdem bin ich da irgendwie reingeschlittert und habe ihn eigentlich nur beobachtet. Beruflich gesehen glaube ich nicht, dass er mir eine große Hilfe war. Den Punkt, also sehr, sehr fachliche Sachen habe ich nicht erfahren. Sondern einfach nur die Idee. Und auch dieses, ich glaube, dieser Unternehmergeist, den habe ich schon auch von ihm, diesen Freiheitsgeist und diesen Kampfgeist.
Gab es andere Menschen, von denen du sagen würdest, okay, die haben mich an einer bestimmten Situation in meiner Karriere, beruflich jetzt, an die Hand genommen und mir einen Weg gezeigt, den ich alleine vielleicht nicht gefunden hätte? Und wenn es es nicht gibt, was nicht schlimm ist, das muss ja nicht so sein, ja, dann wäre die Frage, wirst du denn häufiger mal von irgendjemand gefragt, von jungen Menschen aus der Immobilienbranche oder Bekannten, Freunde, keine Ahnung. Also hast du selbst auch so eine Mentorenrolle vielleicht schon mal inne gehabt?
Also zur Frage Nummer 1, der Einzige, der mir einfällt, der mir wirklich weitergeholfen hat, um mein Mindset zu ändern, war unser Coach JT Fox. Sind mir einige Lichter aufgegangen, sagen wir jetzt mal so, und hat uns auch lange Jahre begleitet. Und zur zweiten Frage, ja, mir war das immer wichtig, das auch weiterzugeben. Ich habe mich auch tatsächlich aktiv bei Schulen beworben und habe auch so eine Karrierewoche mal geleitet und habe versucht, einfach auch die Kinder dann zu inspirieren. Und ich werde schon ab und an mal gefragt, ja, ob ich da helfen kann. Und gerade auch als Consultant ist das schon gut, wenn man ab und an mal um Rat gefragt wird, ja.
Weil ich finde gerade jemand wie du, also du bist jetzt in meiner Podcast-Serie hier sehr speziell, sehr unique. Du warst schon, glaube ich, sehr unique in deiner Familie, das hat man ja so rausgehört. Du warst generell, hast du ein sehr uniques Leben, weil du sehr viele Widerstände von Anfang an hattest, Dinge, die auch nicht Mainstream waren, also wo man nicht einfach sagen kann, was mache ich denn jetzt, wenn ich 12-mal umgezogen bin, wie gehe ich denn mit sowas um? Da gibt es, glaube ich, auch im Internet keine Beratung für, sondern da muss man irgendwie den eigenen Weg finden. Und ich glaube, gerade du wärst natürlich auch ein super Mentor, das einfach so als Tipp von mir jetzt von außen, für junge Leute, die in ähnlichen Situationen sind, die halt echt schwierig einfach mal jemand bräuchten, der zuhört und auch mal eine schwierige Situation bewerten kann. Also das ist bestimmt was, was du sicherlich sehr, sehr gut kannst. Leider, weil du es am eigenen Leib erfahren hast. Aber ja, ist ja nun mal so. Und dann darf man das gerne auch weitergeben. Also Mentoring finde ich ein super wichtiges Thema im Leben generell, im Business wie im normalen Leben. Deswegen ja, war die Frage mir nochmal ganz wichtig. Jetzt bist du in dieses Immobiliending reingeschippert? Kennengelernt, in Anführungszeichen, digital kennengelernt habe ich dich, als du in Zypern mit Jan Marc, Grüße gehen raus an ihn, ja. Wir haben ja auch schon miteinander geredet, also dein Mann, ja. Als ihr da gelebt habt und ja, so in der Immobilienbranche, glaube ich, auch tätig wart. Also so habe ich genau. Das zumindest verstanden damals. Also,
da muss ja. Ich nur eine Korrektur machen. Also Legacy Builders Global gibt es nicht mehr.
Okay.
Tatsächlich haben wir das, gibt es die Firma nicht mehr. Ich habe hier letztes Jahr nochmal komplett bei Null angefangen. Also es ist einiges, hat sich einiges verändert. Wir haben mit Investoren zusammengearbeitet, die Immobilien in Deutschland kaufen wollten und damit auch Geld verdienen wollten. Das heißt, gemäß Rich Dad Poor Dad sozusagen, dass man das auch in Deutschland machen kann. Und wir haben sie begleitet. Ich arbeite auch noch mit den ein oder anderen Investoren zusammen tatsächlich, die bei uns Immobilien gekauft haben und die jetzt einfach Unterstützung brauchen. Und tatsächlich schließt sich da auch dann so der Kreis und ich freue mich da sehr, dass ich da noch mit einigen einfach in Verbindung bin. In der Zeit hat sich allerdings auch ergeben, das Immobilienthema ist relativ spannend, aber auch bis zu einem gewissen Grad dann irgendwann langweilig, muss ich gestehen, weil es dann doch immer das Gleiche ist. Und wir haben dann kennengelernt, dass man auch in Unternehmen investieren kann. Und das haben wir auch getan. Leider Gottes ist das, also wir hatten kein gutes Händchen mit Partnern. Ich weiß, wie gesagt, heute warum. Weil ich einfach die Entscheidungsmuster, von die ich in meiner Kindheit gelernt habe, die waren mir nicht sehr zuträglich, gute Partnerschaften auszuwählen, wenn es ums Geschäftliche ging. Dementsprechend, also ist es auch jetzt passiert, deswegen sind wir jetzt auch in der zweiten Visumsbewerbungsrunde, ja. Aber wir waren hier in Engineering-Firmen investiert und natürlich, also wir haben die entsprechend angekauft und der Plan war, sie zu verkaufen. Das heißt, wir sind dann reingekommen und waren quasi mit dem ganzen Aufräumen beschäftigt und sie entsprechend so vorzubereiten, dass man sie auch verkaufen kann. Und diese ganzen Prozesse, ich habe gelernt, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht, diesen Business-Teil und diesen Aufbau. Und wir haben auch Legacy Builders als von der Selbstständigkeit sozusagen hin zu einem Franchise-Unternehmen aufgebaut. Das heißt, es ist mit sehr vielen Prozessen und Strukturen verbunden und alles quasi möglichst effizient und produktiv zu gestalten, dass jeder sich auf seine Stärken fokussieren kann. Und das macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Und genau das mache ich heute als quasi External COO, wie man so schön nennt, für andere Firmen, übernehme ich sozusagen den Business-Bereich. Und gerade arbeite ich mit einem Architekten hier zusammen, der einfach, da schließt sich auch wieder der Kreis an den Immobilien, ne? War gar nicht so gedacht, weil ich eigentlich im Engineering-Bereich bleiben wollte und weil ich da ja schon so viel kennengelernt hatte und da auch ein Quotation-Tool, also ein Tool, wo man Angebote schreibt, sozusagen entwickelt habe, weil es es so nicht gab, was wir gebraucht haben. Und ich habe mit Engineering bis dato nicht so gut gehabt. Dachte mir, jetzt habe ich mich da so reingefuchst, jetzt möchte ich da auch drin bleiben. Und wuppsiwupps kam dann natürlich ein Architekt wieder um die Ecke. Und dachte mir, okay, dann bleibt's halt bei den Immobilien.
Das ist dein Schicksal.
Es scheint irgendwie, ich leite hier auch ein Netzwerk, im Immobiliennetzwerk mit, also co-hoste hier eins mit. Und das, ja.
Das klingt alles nach...
Macht mir am meisten Spaß.
Das klingt, wenn ich kurz reinkretschen darf, nach sehr viel Struktur, nach sehr viel Organisation. Das klingt aber auch nach hohem Risiko. Wie risikobereit bist du denn?
Oh, sehr.
Ja?
Ja. Ich glaube, das habe ich tatsächlich durch diese Umzüge gelernt. Also wenn du jedes Mal ins kalte Wasser geschmissen wirst, es kann nicht viel passieren. Also wenn man schwimmen kann. Also als wir nach Frankreich gezogen sind, obwohl ich Französisch in der Schule hatte, würde ich nicht sagen, dass ich es gut gesprochen habe. Also nicht so, dass ich mich arbeitstechnisch gut gefühlt habe, es zu sprechen. Und Englisch ist ja, wie man bekanntlich weiß, in Frankreich eher Mangelware, wenn sie nicht wollen. Und die meisten Franzosen wollen nicht, zumindest nicht am Anfang. Ja, und da habe ich auch Netzwerken gelernt. Also dieses ins kalte Wasser springen und einfach bei Null anfangen und es wieder aufbauen. Ich habe da keine Angst davor. Und das, ich habe vor wenigen Sachen Angst, weil ich finde eine Lösung.
Und was war jetzt der Beweggrund, quasi dann nach Zypern zu gehen?
Wir wollten aus Deutschland raus, weil wir aus Frankreich sind wir zurück nach Deutschland, weil mein Mann mich nach 13 Jahren überzeugt hatte, dann doch eine Familie zu gründen. Und ich wollte keine Kinder aufgrund meiner Kindheit, die also, man vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann.
Was man total verstehen kann,
und,
ja.
Und ich wollte einfach nicht so sein wie mein Vater. Und ich weiß, dass ich sehr, sehr viele Charakterzüge von ihm habe. Und ich habe damit, es war sehr, sehr anstrengend, ja, diese Ungeduld und alles, was quasi so ein Kind nicht braucht, abzulegen. Ich habe da hart an mir gearbeitet und irgendwann hatte ich dann, da ich schließlich selbstständig war, hatte ich auch nicht mehr die Ausrede. Ich arbeite aber 16 Stunden am Tag. Dementsprechend geht das gerade zeitlich nicht. Und irgendwann sind mir die Ausreden ausgegangen und die Entschuldigung, warum es nicht klappt. Dann sind wir zurück nach Deutschland, weil ich meine Familie, meine Freunde um mich rum haben wollte, weil ich eben das nicht so wollte, dass wir immer umziehen. Wir haben uns in Deutschland einfach sehr, sehr unwohl gefühlt und haben dann sehr schnell entschieden, dass wir wieder wegziehen. Wir wussten nur nicht, wohin. Und irgendwann haben wir dann Zypern kennengelernt, 2018. Fanden das super. Und dann haben wir gesagt, okay, sobald der Kleine sozusagen mit der Krippe fertig ist und in den Kindergarten kommt, dann ziehen wir nach Zypern. Und das war genau zu Covid. Und wir haben im ersten Lockdown quasi alles gekündigt. Bisschen irre, ich weiß. Und bin dann nach dem ersten Lockdown im August nach Zypern gezogen.
Das war ja auch die Phase, in der dann Clubhouse groß wurde und sozusagen unsere Connections, wenn ich das so nennen darf, dann zunächst erstmal audiotechnisch waren, dass ich dich und Marc quasi mindestens jeden Sonntagmorgen, der Deep Talk Club war ja, glaube ich, die Buchbesprechung war immer Sonntagmorgens, meine ich.
Genau, das war die Autorenrunde und
die Autorenrunde,
Samstag war sozusagen. Ja. Sämtliche andere Themen.
Da habe ich total tolle Leute kennengelernt, von denen ich mittlerweile einige persönlich kenne, Frederik Hümmelke und andere, ja, die da tolle Bücher geschrieben haben. Also das war wirklich Wahnsinn. Ich habe dann später noch, auf einer Bühne mit Jochen Schweizer gestanden, der auch mal Gast war, glaube ich, und ein Buch vorgestellt hat. Also ja, da kamen echt gute Connections damals zustande. Ja, und ab da habe ich ja euren Weg so ein bisschen verfolgt und jetzt seid ihr in England. Die Frage, was passiert, wenn das Visum nicht funktioniert, die Visumsgeschichte? Wo geht's dann hin?
Ehrlich gesagt ist das gar nicht Debatte.
Es gibt keinen Plan B. Es wird nicht akzeptiert.
Doch, einen Plan B gibt es schon für mich natürlich, weil unser Sohn hat sich nämlich entschieden letztes Jahr, dass Schule nicht so seins ist. Mit 8. Dementsprechend ist er jetzt im Home Education. Also bleiben wir in einem Land, was auch Home Education entsprechend macht. Und davon gibt es nicht so viel Auswahl. Irland ist das nächste, wo es nicht so weit weggeht, aber ich gehe davon aus, dass das, also selbst wenn wir kurzfristig raus müssten, würden wir uns so lange bewerben, bis wir wieder hier zurückkommen. Also wir würden hier gerne bleiben. Wir möchten hier bleiben und
ja. Wo in England seid ihr nur so ganz grob? Also Manchester. Nichts verraten? Ah, okay, doch, verraten Manchester. Also das ist eher im Norden dann, ne?
Ja.
Also da ist es dann wirklich kühl.
Auch und nass. Kühler als sonst. Also.
Okay.
Gut. Also tatsächlich ist es in England nicht so schlimm, wie man sich das immer vorstellt, weil wir haben jeden Tag Sonne und Regen. Also es ist, selbst wenn es hier regnet, oftmals regnet es über Nacht. Und dann sieht man morgens, dass die Straßen nass sind und eine Stunde später sind sie trocken, weil wir dann Sonnenschein haben. Aber ja, es ist permanent irgendwie nass. Aber ich glaube, ich habe einmal in 3 Jahren meinen Sohn bei strömendem Regen von der Schule abgeholt.
Okay.
Das also ist eine gute Quote. Es ist wirklich.
Ich wohne in Mittelhessen. Hessen kennst du ja. Und da ist es ungefähr genauso. Ja? Also von daher.
Also es ist nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, aber ich spoilere das jetzt gar nicht, weil muss ja nicht jeder hierher ziehen.
So. Wir haben das nicht gehört, wo ihr seid. Irgendwo in England.
Nee, ganz England so. Wales ist auch sehr schön.
Wenn wir jetzt mal auf die Karriere und auf dein Leben zurückschauen. Ich habe dich ja in diesem Podcast, in diesem Videocast gehört, korrekterweise. Mhm. Und da hast du auch sehr über persönliche Weiterentwicklung gesprochen, dass du viele Dinge aufarbeitest. Ich glaube, da geht es auch um diese Kindheitsdinge und so weiter. Ne? Ich will da gar nicht so tief rein. Wenn du jetzt in der Retroperspektive auf dein Leben schaust, gibt es irgendwas, von dem du sagst, das hätte ich heute mit dem Wissen von heute anders gemacht? Hätte ich anders machen sollen?
Ja. Tatsächlich. Also ich konnte es nicht anders machen, logischerweise, weil was mir klar geworden ist im letzten Jahr und was mich vorhin nach meinen Mentoren und Coaches gefragt, im beruflichen Sinne, aber ich würde sagen, genau wenn es darum geht, möchte ich die Anna Kreie hier noch nochmal erwähnen.
Weil das war auch der Videocast mit ihr, sorry.
Ja. Genau, weil das, also ich sage immer, sie ist mein Engel gewesen, weil zu dem Zeitpunkt, als wir uns wiedergesehen haben, auch wir haben uns im Clubhouse kennengelernt und haben uns dann quasi nach einer Zeit wiedergefunden und zu dem Zeitpunkt habe ich nur noch funktioniert. Also es war wirklich ein kompletter Crash zu dem Zeitpunkt, also gefühlt von 100 auf 0. Und ich habe mich auch gar nicht mehr wiedererkannt in meiner ganzen Art und Weise nicht. Und was mir da klar geworden ist im letzten Jahr, ist, dass mir zwar die ganzen Ratschläge, die uns gesagt werden, dass wir müssen positiv denken, nach vorne gucken und so weiter und einfach abhaken und weitermachen, das habe ich auch meiner Mutter immer wieder gehört. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich es eher verdrängt habe und nicht verarbeitet habe. Und es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, ob du heilst und ob du die Dinge, die du erlebt hast, tatsächlich verarbeitet und geheilt hast. Und wir haben eine sehr, sehr vielschichtige Psyche, habe ich auch gelernt. Ich habe aber auch letztes Jahr einen 10-Tage-Retreat gemacht in kompletter Stille. Da ist mir auch nämlich nochmal einiges klar geworden. Und nur weil wir sagen, okay, ich gucke nach vorne und es ist jetzt passiert und es ist passiert, weil ich was lernen musste und du überlegst dir, was du daraus gelernt haben könntest, kognitiv heißt es nicht, dass dein Körper und dein Nervensystem das auch verstanden hat. Dementsprechend ist es bei mir passiert. Ich war mir zwar sehr bewusst des Ganzen und trotzdem hat der Rest gestreikt. Also ich war nicht kreativ, mir ist nichts mehr gelungen. Ich habe funktioniert. Also mein Körper hat funktioniert, mehr oder weniger. In vielen Punkten nicht. Und ich habe mal irgendwann das Wort gehört, ich bin teilzeitdepressiv. Ich glaube, so kann man das sehr, sehr gut beschreiben. Also so in gewissen Punkten einfach nicht zu brauchen. Und in anderen Punkten habe ich trotzdem versucht zu kämpfen. Und dieses Kämpfen hat aber nicht funktioniert, weil ein Teil Teil meiner Person einfach nicht funktioniert hat und ich habe das sehr, sehr spät erkannt. Das war sehr, sehr spannend. Also das ist...
Also wäre sozusagen der Tipp von dir an die Menschen, sich doch sehr intensiv mit sich selbst zu beschäftigen? Ja. Oder?
Ja, also dieses einfach zu verstehen, wie man tickt und wie das Gehirn, ich weiß nicht, ob es für Mindset ein anderes Wort gibt, also was das für eine Auswirkung auf den Körper hat, ist wahnsinnig wichtig. Und darauf lege ich auch am meisten Wert, wenn es bei unserem Boden um die Themen geht. Weil mir ist eine Situation passiert und vielleicht kommt es auch dem einen oder anderen bekannt vor. Ich habe ein Bild gesehen von einer Person. Und bevor ich sie erkannt habe, kognitiv, hat mein Körper reagiert. Und da wusste ich, okay, da habe ich irgendwie die Verbindung gespürt. Und ich habe, und es sind auch viele Sachen, die ich zum Beispiel auch mit der Anna angesprochen hatte, in meiner Kindheit, haben sich bei mir körperlich, mit körperlichen Schmerzen einfach ausgedrückt. Und ich lag irgendwann letztes Jahr im August für 3 Tage flach und ich konnte mich nicht mehr bewegen vor lauter Schmerzen. Insbesondere in der Bauchregion. Und es war, wir hatten ein spezielles Gespräch darüber und eine spezielle Situation in meiner Kindheit, die mir gar nicht so richtig erschien. Also für mich war das, ich konnte das ganz locker erzählen und ja, es war eine scheiß Situation. Also ich hätte es mir anders gewünscht. Aber tatsächlich hat es mich ganz schön aus den Wochen gehebelt. Und da habe ich einfach mehrfach die Erfahrung gemacht, was das für einen Zusammenhang hat auf unserem Körper. Und dass wir, solange wir das nicht verstehen und nicht im Griff haben und nicht verstehen, wie wir unser Nervensystem beruhigen, funktioniert der Rest auch nicht. Mhm. Also nicht in der Peak Performance, möchte ich sagen. Wir funktionieren, aber nicht so, wie wir es könnten.
Und der bin ich komplett
zurück, als ich das verstanden hatte. Also da ging es dann wirklich tatsächlich bergauf.
Ja, finde ich einen super Tipp und bin ich komplett bei dir, will ich komplett so unterschreiben. Ich habe was gelernt im hohen Alter jetzt mal wieder. Man lernt ja nie aus. Ich kannte zum Beispiel Empowern als Begriff und auch als Begrifflichkeit und das verstehe ich auch. Ich habe jetzt erfahren, dass es einen Begriff genau für das gibt, was ich glaube, was du meinst, was ich auch unterschreiben würde. Ich nenne es immer so, ich erkläre es so, diese Kekssprüche beim Chinesen, ja, diese Glückskekssprüche. Wir sind kognitiv so, dass wir dann immer mal so drüber lächeln und so, ja, und es ist alles in dir und du musst es nur und die Sterne stehen gut für dich und wir lächeln darüber und finden es ganz nice eigentlich so und fertig. Die Wahrheit ist, vieles davon, will jetzt nicht sagen stimmt, das ist einfach der falsche Begriff, aber es ist wahnsinnig wichtig, Dinge zu fühlen. Also mein Begriff dafür, was du gerade beschrieben hast, ist, Gefühle müssen und dürfen gefühlt werden, und zwar alle. Man muss traurig sein, man muss teilzeitdepressiv sein, man darf teilzeitglücklich sein. Und man darf auch verstehen, dass das eine ohne das andere nicht existiert. Es gibt kein Leben. Wenn mir jemand erzählt, ich bin 45 Jahre alt und war mein ganzes Leben glücklich, glaube ich nicht, genauso wie mein ganzes Leben depressiv. Glaube ich auch nicht. Jeder Mensch hat auch glückliche Momente.
Ja.
Und das ist genau der Punkt. Und da habe ich gelernt, dass es einen Begriff gibt im Englischen, der heißt Embodying.
Ja.
Das heißt, du musst es sozusagen in deinem Körper fühlen. Du musst du musst es verkörperlichen. Du musst das Gefühl, du darfst es leben. Und das ist genau das so, wenn du in die Stille gehst, in ein Schweigekloster oder sowas oder ohne dass du jetzt zu spirituell, dass wir jetzt zu spirituell werden, aber dass du einfach sagst, ich konzentriere mich auf mich und das ist so mein Fokus an der Stelle immer. Ich sage in meinen Vorträgen dann, und das wird, da merke ich immer, dass die Leute wirklich sehr, sehr ruhig werden, dass ich sage immer, du hast einen Grabstein und da steht vorne eine Zahl und hinten und du bist für den Strich dazwischen verantwortlich und das ist dein Leben. Das ist nicht das Leben von Jan Marc, das ist nicht das Leben von deinem Sohn, nicht von deinem Vater, genauso bei mir, ja. Das ist dein Leben und jeden Tag geht ein Stück vorbei. Das ist die Geschichte des Tages heute und die wird umgeblättert und die ist morgen vorbei. Ja? So, und da wirklich reinzugehen und zu sagen, was bereitet mir Schmerz, was macht mich wirklich glücklich, wann bin ich Peak Performance, ja, weil ich einfach das Leben liebe, so wie es ist und genießen kann. Also da in die Momente reinzugehen, das ist total wichtig. Und auch dafür mache ich den Podcast, um solche Sachen weiterzugeben an Menschen. Ich weiß, dass viele Jüngere das hören und die sagen dann, okay, das ist sozusagen nicht eine Weisheit, die ich mit 50 oder 60 oder 40 oder 30 haben muss, sondern die kann ich auch mit 20 haben. Ja. Und viele machen das auch. Und ich finde es total stark, dass du das auch schon so an deinen Sohn weitergibst jetzt so, also gefühlt.
Ich bin aber auch, muss auch sagen, ich habe da ein sehr großes Glück, weil er wirklich alles aufsaugt wie ein Schwamm und dafür super offen ist. Und also ich sage immer zur Anna, wenn wir in dem Coaching sind, auch in dem Gruppencoaching, das ist mein unfairer Vorteil, ich einfach ihm das, er spiegelt mir das auch wahnsinnig gut wieder. Und ich kann es sozusagen direkt 1:1 weitergeben und nicht nur selber lernen, sondern es jemandem beibringen und sehe, wo dann auch die Fragen auftauchen und so. Und er ist sehr offen dafür. Und er hat auch ein sehr großes Feingefühl dafür, muss ich sagen. Aber ich hatte aber heute auch ein Gespräch dazu mit einer. Und es ist ja gerade auch in der Generation Erziehung, wenn du gerade sagst, es hören Jüngere auch zu, das Thema Hustlen oder Work-Life-Balance. Ist immer ein bisschen da, was mir auffällt, immer mehr ist, dass ich habe gerade, arbeite gerade mit einem Kunden zusammen, und ich habe in den ersten 3 Wochen festgestellt, ach, komme ich da in diese Funktionieren-Rolle rein. Hauptsache durchziehen, Hauptsache durchpowern. Und habe festgestellt, wie meine Performance darunter leidet. Also im Hirn, wie ich das Ich kann es durchhalten. Ich bin auch sehr gut da drin. Ich habe trotzdem einen hohen Standard, aber ich weiß, dass ich besser sein kann, wenn ich proaktiv bin, anstatt reaktiv. Und das kriegst du nur hin, wenn du dir Zeit nimmst für die Ruhe. Das heißt, wenn man aus dem Hustlen rauskommt. Jetzt ist aber so, bei Work-Life-Balance fragt man sich, ich würde sagen, der Life-Part ist oftmals, hat nichts mit Ruhe zu tun, wenn man an TikTok und Social Media und Co. denken. Also muss ich in dieser Zeit dann schon auch die Zeit nehmen, diese Leere zuzulassen, um wirklich sich selber hören zu können. Und das ist ein wirklich ein schwieriger Teil. Und ich für mich bin ziemlich extrem in vielen Themen. Da lerne ich am besten. Und diese 10 Tage Stille, die waren für mich schon notwendig, sagen wir jetzt mal so. Also ich brauchte auch, also ich hatte am 6. Tag meinen absoluten Durchbruch. Es war sehr intensiv, emotionaler Rollercoaster. Und ich hätte es aber auch nicht mit 3 Tagen, es hätte nicht gereicht. Jeder hat gesagt, warum machst du es über 3 Tage? Das hätte nicht den Effekt gehabt. 10 Tage war schon heftig. Ich war auch sehr stolz, dass ich es durchgezogen hatte. Ich habe mehrere Male meine Koffer gepackt. Also es war nicht so, dass es jetzt Spaziergang war. Es ist auch kein Luxus, keine Luxuseinrichtung gewesen. Aber wirklich hilfreich, um sich selber mal zu hören.
Und weißt du, was das Tolle ist, Jenny, an der Stelle jetzt? Ich sag einfach Jenny, ich weiß nicht, ob das ist das die legitime Kurzform von deinem Namen? Gut. Jenny, weißt du, was das Coole ist? Und das macht mir so unfassbar viel Freude bei diesem Format hier. Die Menschen benutzen diesen Podcast genau dafür. Also nicht für Stille, ist ja klar, die hören uns ja zu. Aber tatsächlich, und ich kann dir versprechen, ich könnte Namen nennen, ich mach's jetzt aber nicht, CEOs von großen Unternehmen, genauso wie Studenten, schreiben mir und sagen, ich höre dich beim Joggen, ich höre dir beim Joggen zu. Und das, was dein Gast an der Stelle gesagt hat, da spule ich 5-mal zurück. Und dann reflektiere ich mich selbst und dann bleibe ich beim Joggen stehen und höre in mich rein und so. Und das ist genau das, warum ich diesen Podcast mache. Die Menschen auf diesem Weg zu begleiten, zu sagen, nimm dir die Zeit für dich. Ob du im Schweigekloster bist oder ob du das beim Joggen machst oder beim Radfahren oder whatever, ja. Wenn du die Leute fragst, wo bist du dann bei dir? Dann ist es oft beim Wandern, am Meer, beim Baden. Immer so, wenn du so aus dem 9-to-5-Hustle raus bist. Und da hören die diesen Podcast und dieses Format. Und das finde ich unfassbar befriedigend. Das ist mir völlig egal, ob das 150, 500 oder 5000 Leute sind. Weil ich weiß, du hast 2 oder 3 wieder geholfen und die spielen das auch zurück. Ja, die sagen, boah, das war so stark, die Stelle und die Stelle. Und dann merkst du, die Leute hören das auch bis zum Ende, weil die einfach merken, okay, das gibt mir was, das hilft mir. Ja. Und das ist halt das Wunderschöne.
Das ist sehr schön, ja.
Jenny, liebe Jennifer, ich danke dir ganz herzlich, dass wir bis hierhin gekommen sind. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen und mit Blick auf die Uhr, ich weiß, du hast noch einen Anschlusstermin, deswegen werden wir das Timing auch einhalten. Abschlussfrage Nummer 1. Also erst habe ich noch den Hinweis, wenn du noch irgendwas sagen möchtest, was ich noch nicht gefragt habe, dann darfst du das gerne auch noch tun.
Fällt mir jetzt aktuell nichts an.
Sehr gut. Dann wäre die nächste Frage oder der nächste Hinweis. Du hast die Chance, jetzt dort in Manchester an der nächsten großen befahrenen Kreuzung, richtig große Kreuzung, in der Mitte ein Leuchtschild aufzustellen, das an alle Seiten leuchtet und da steht eine Botschaft drauf, 4 Wochen lang. Was steht da drauf?
Hör dir zu.
Und auch sehr faszinierend an der Stelle, ja, dass das, was da draufsteht, am Ende all der Unterhaltung mit all den Menschen, die ich schon geführt habe, die ganz verschiedene Viten haben, fast immer zum gleichen Punkt kommt. Ja. Das ist sehr spannend. Also gut, es gibt auch Leute, die sagen, da steht nur Liebe drauf. Ja. Oder liebe dich stand auch schon drauf und solche Sachen. Ja. Und das ist im Endeffekt die gleiche Aussage eigentlich. Ja.
Bestimmt.
Bleib bei dir, hör dir zu. Es ist dein Leben und das finde ich total schön. Letzte Frage, Jennifer, und ich habe eigentlich schon die Antwort hier stehen, ich frage dich aber trotzdem, gibt es interessante Menschen, bei denen du sagst, die haben eine interessante Vita, die müsstest du mal in deinen Podcast einladen?
Die Anna Kreie fällt mir tatsächlich direkt ein.
Die steht hier auf dem Zettel, an die habe ich natürlich auch gedacht, ja. Und ich möchte auch noch einen Satz zu ihr verlieren, jetzt einen ganz schnellen Satz. Tatsächlich habe ich zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, warum der Algorithmus euch ausgespielt hat. Wahrscheinlich, weil wir irgendwie digital miteinander, ja. Und dann wart ihr gerade live und ich war da drin. Und ich muss sagen, die hat eine unfassbare Aura. Ja. Und das mag ich sowas. Also Menschen, die so eine digitale Aura auch haben. Eine Ruhe, eine Sachlichkeit auch. Ja, also ganz toll. Und seitdem folge ich ihr natürlich auch. Und ich weiß, dass das jetzt nicht irgendwie Business as usual war, sondern die ist so. Das habe ich festgestellt, ja. Deswegen ja sehr, sehr gerne. Vielleicht kannst du bei ihr mal einen Stein in den Garten werfen, wenn ich mich melde, dass sie mir vielleicht dann auch zusagt. Also die habe ich natürlich notiert. Gibt es noch jemanden, von dem du sagst, müsstest du unbedingt mal einladen?
Würde ich da nochmal drauf zurückkommen? Mir fällt es gerade ein bisschen schwer. Deutschsprachige. Mhm.
Weißt du, wen ich noch in der Liste habe, wer noch nicht bei mir war? Die Jasmin.
Die war tatsächlich noch nicht da.
Ja. Nein, die war noch nicht da und die habe ich auch noch auf meiner Liste. Ich habe eine lange Liste und da steht sie auch noch drauf.
Die Franziska Ambacher, falls du sie noch nicht hättest. Die,
nein.
Das würde ich dir auch empfehlen. Auch eine super Powerfrau. Und die Jasmin sowieso, die lebt ja auch mittlerweile auch nicht mehr in Deutschland.
Ja, genau. Die Geschichte habe ich ja auch rudimentär verfolgt, sagen wir mal so. Ja, dann sind wir durch. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir.
Das war ein
dir.
Tolles Gespräch. Das war sehr, sehr, ja, das war schon Deep Talk Club. Ja, auch, ja. Ich danke dir, dass du dich so geöffnet hast und so viel erzählt hast. Ich glaube, die Leute, die diesen Podcast hören, die nehmen da ganz viel mit.
Vielen Dank.
Lieben herzlichen Dank.
Soll und noch Fragen geben, bin ich natürlich jederzeit.
Genau, du bist bei LinkedIn und überall, ne?
Ja.
Ja, genau. Ich verlinke dich ja auch dann in der Promo nachher. Der Podcast kommt ja schon diese Woche. Dadurch, dass ich krank war, geht es diesmal jetzt sehr, sehr schnell. Ja, also dann vielen lieben Dank.
Danke dir.
Und ich hoffe vielleicht irgendwann mal in 3D sozusagen.
Das hoffe ich auch.
Mach's gut.
Bis dann. Tschüss.